die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Und Nagi, ich bin da gerade ein bisschen irritiert zum Anfang. Du hast heute den Wein ausgewählt. Ich sehe vor mir eine Flasche aus dem Bordeaux. Ich sehe den Jahrgang von dem Wein 2010, ist also 13, 14 Jahre alt. Und Nagi, du weißt es doch genau, wir haben doch eine eiserne Regel. Wir machen keinen Wein über 30 Stutz. Und jetzt kannst du nicht einfach irgend so einen gut gereiften, teuren Bordeaux reinstellen. Das akzeptieren unsere HörerInnen nicht.
Mal, wenn sie nachher Details erfahren, werden die ganz glücklich sein, weil schlussendlich sind Flaschen, die du auch heute noch um die 30 Franken kannst kaufen, die neuen Jahrgänge. Und das Tolle ist, eben, du siehst es dann nachher selber, die reifen auch noch wunderbar.
Ich bin gleich ein bisschen irritiert, weil eigentlich Bordeaux ist jetzt nicht mehr gerade so die Traumdestination für zahlbare Weine.
Ja, also wenn man natürlich irgendwie auf die Top 100 Weine eingeht, dann mag das so sein. Aber auch im hochgelobten Bordeauxland, das haben wir schon in anderen Folgen gesehen, gibt es durchaus Wein, wo nicht die Welt kostet, aber trotzdem liefert tut.
Also wir reisen die eins der bekanntesten Weingebiete der Welt. Bordeaux, man kennt es, man liebt es, man hasst es, wenn es um Preisentwicklung zum Teil geht. Auch ein Gebiet, das sich ein bisschen neu aufstellen muss zum Teil. Oder? Man ist jetzt dran, wieder Rebflächen abzubauen, weil man so langsam gemerkt hat, wenn der Markt überschwemmt wird mit Bordeaux-Weinen, ist das irgendwann nicht mehr gut fürs Business. Also auch eine Region, die sich gewissen Herausforderungen muss stellen
muss. Und wenn wir uns schon an Bordeaux tun, dann wir doch gerade mal anschauen, wo wir heute hingehen. Nämlich ganz konkret in die Teilregion Haut-Médoc. Das Haut-Médoc befindet sich an der Gironde. Gironde selber ist ein sogenannter Estuar.
Was ist ein Estuar?
Ein Estuar ist quasi ein Übergangsgewässer, sagt man. Meistens fließendes Gewässer, entstehendes Gewässer, in dem Fall ins Meer, also Brackwasser. Du hast Süßwasser auf Salzwasser trifft, das vermischt sich und das ist dann nachher eigentlich Brackwasser. Der Estuar, der bildet sich durch den Zufluss von zwei Flüssen, nämlich Garonne, die fließt durch Bordeaux durch. Und dann auf der anderen Seite kommt noch Dordogne dazu. Das ist der Fluss, der vom Libournais herkommt. Und die kommen dann nachher zusammen und bilden so die Gironde, die nachher in den Atlantik rausfließt. Wenn wir jetzt genau sehen, Haut-Médoc, wir gehen da mal schon der Gironde auf dem linken Ufer entlang. Das linke Ufer ist bekannt vor allem für Wein, die hauptsächlich Cabernet Sauvignon drin haben. Dann kleinere Anteil, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, was dort sonst noch so zusammenkommt. Und am rechten Ufer, da kommen wir dann Richtung Pomerol und Saint-Emilion. Dort haben wir eher die Merlot-lastigeren Weine und auch höhere Cabernet Franc-Anteile im Gegensatz zum linken Ufer. Und geht man jetzt durch Bordeaux raus, an dieser Gironde entlang, dann kommen so klangvolle Dörfer vorbei wie Margaux, Boyac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, wo, wie du am Anfang gesagt hast, wirklich so die grossen Weine ausmachen, die halt auch entsprechend das Portemonnaie schlägt in der Regel. Und nach Saint-Estèphe, dort fährt dann der Ausläufer von dem Haut-Médoc an, wo auch das Weingut ist, das man heute genauer anschaut.
Und das Weingut hat einen Namen, das heisst Château Sociando Malais. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir den Wein trinken. Als ich den das erste Mal getrunken habe mit dir, da bin ich immer ein bisschen irritiert gewesen. Ich bin heute ein bisschen viel irritiert, weil Sociando ist jetzt nicht gerade so ein französisches Wort. Das hat für mich immer eher so ein bisschen spanisch getönt und ich kann mir einfach nie erklären, wie kommt ein französischer Wein zu so einem spanisch tönenden Namen? Darum bin ich sehr froh, dass wir die Folge heute machen, weil heute habe ich jetzt endlich die Antwort auf die Frage gefunden.
Ja, und die wäre?
Also das Weingut, wo das Château drauf steht, das hat eine relativ lange Geschichte und die ersten Aufzeichnungen, die findet man 1663 und dort hat das Land offenbar einem baskischen Aristokrat gehört. Und der hat den Namen Sociando gehabt. Das war einmal der Anfang. Und das hat dann verschiedene Runden getrüllt. Das hat dann ein paar Jahre später, 1793, jemandem gehört, der verhaftet worden ist. Und dann hat man das Weingut zwangsversteigert.
Ja, vielleicht müssen wir dort noch einfügen. 1793 war ja eine besondere Zeit in Frankreich.
Die Französische Revolution und so, oder? Genau, da haben wir ein bisschen aufgeräumt, vielleicht auch dort. Und hat das Weingut zwangsversteigert. Und nachher ist es dann 1831 in Besitz von der Familie Malle gekommen. Der Herr Malle war ein Marineoffizier und hat das mit seiner Nichte dann übernommen. Und gemäss den örtlichen Gebräuchen hat man dann immer noch den Namen vom Besitzer als Weingut hergehängt. Also man hat da schon den Namen Sociando gehabt. Und dann kommt noch der Herr Malle, also Sociando Malle. So ist der Name entstanden. Und jetzt tun wir ein bisschen vorspulen in der Geschichte, nämlich ins Jahr 1969. Da kommt ein munterer Franzose, ein Weinhändler, wo damals auf der Suche für einen Kunden ein Weingut versucht hat zu finden, wo der Kunde wollte ein Weingut kaufen. Und der Weinhändler läuft nachher an das inzwischen ziemlich baufällige Schloss auf dem Sociando Malle-Hügel an und verliebt sich gerade in das. Und der Mann, der hat einen Namen.
Jean Gautreau.
Und der Jean Gautreau kommt eigentlich aus einer Familie raus, die nichts mit Wein zu tun hatte. Er ist 1927 geboren. Der Vater war Versicherungsvertreter. Er selber als junger Mann ein Sportler gsi, hat Fußball gespielt, hat Tennis gespielt, glaube sehr gut, hat ein gewisses Turnier gespielt. Ist dann in die Armee auf Marokko gegangen und als er zurückgekommen ist, hat er ein bisschen angefangen zu jobben bei einem Weinhandelsunternehmen. Ist vermutlich nicht ganz der Dümmste gsi und hat sofort gemerkt, dass er es da mit sehr außerordentlichen Weinen zu tun hat und hat da gemerkt, da könnte er vielleicht selber ein Geschäft aufziehen. Und hat dann so sein eigenes Weinhandelsunternehmen gegründet.
Er ist eigentlich so voll in die Tradition vom Negos eingestiegen. Also Negos, so nennt man eigentlich die Weinhändler, die über eine lange Strecke sehr stark das Geschäft mit dem Wein aus Bordeaux geprägt haben. Also früher hat man das ja noch gekannt, ein Subskriptionsgeschäft, wo du den Wein im Fass gekauft hast, zwei Jahre bevor er auf die Flasche gekommen ist. Durch das hast du den Wein günstiger bekommen, weil du hast ja für etwas gezahlt, das du noch nicht in den Finger hast. Viele Güter haben so ihre finanzielle Lage gesichert und den Fortbestand so gewährleistet. Und das ist jetzt halt auch, sag jetzt mal, mit der Explosion der Preise ein bisschen in Vergessenheit geraten oder eben verschwunden von der Bildfläche, weil heutzutage, wenn du in der Subskription kaufst, die Preise, die verändern sich nicht mehr derart massiv und durch das hat es vielleicht auch ein bisschen am Gewicht verloren.
So ist er zu Erfolg gekommen, vielleicht auch ein bisschen zu Geld gekommen und eben, wie wir vorher erzählt haben, 1969 ist er dann das abgewirtschaftete Weingut an das Schloss hergelaufen. Es hat noch keinen Keller gehabt, es hat nur 5 Hektar Reben gehabt und hat dort aber einfach Potenzial gesehen, hat dann einen Mitarbeiter getroffen von dem Schloss, der ihm geholfen hat, das aufzubauen. Und ja, seither muss man sagen, ist das einfach eine Erfolgsgeschichte seit 1969. Irgendwo habe ich auch gelesen, der erste Jahrgang, den er dann vinifiziert hat, sei noch korrekt gewesen. Und der zweite Jahrgang, den er gemacht hat, ist außerordentlich gewesen.
Und ja, die 5 Hektar sind in der Zwischenzeit recht angewachsen unter seiner Führung, nämlich auf 120 Hektar, wo man an dem Château Sociando Malle zuordnet. Und von diesen 120 Hektar sind 83 Hektar dann wirklich mit Reben bestockt.
Ja, und der Jean Gautreau, der gehört ja auch wieder zu diesen markigen Winzertypen. Vor allem ist er auch einer, der sich so ein bisschen gegen das Wein-Establishment gestellt hat, weil man all das mit so organisieren und du musst da mitmachen, ist ihm ein bisschen zu viel geworden. Und darum haben wir jetzt da einen Wein vor uns, der jetzt außer das, was es ist, nichts drauf steht. Da steht keine Klassifizierung drauf. Es ist einfach, was es ist. Es ist ein Sociando Malle. Das sieht man auf der Etikette, oder? Die ist sehr schlicht, durchaus im klassischen Bordeaux-Style. Also da macht er dann wieder mit. Mit dieser geschwungenen Schrift auf einer weißen Etikette mit noch so einem kleinen Logo vom Schlössli drauf, wo so ein Schleifli rundherum hat und that's it. Oder? Aber keine Klassifizierung, keine, das ist das und das. Nein, der Wein steht für sich selber.
Ja, und dass er für sich selber steht, das haben auch mehrere Quellen, jetzt auch beim Recherchieren unterstrichen, weil ich bin doch an der einen oder anderen Stelle begegnet, wo dann wirklich explizit hervorgehoben worden ist, dass in Degustationen auch mit den grossen Wein im Vergleich aus den namhafteren Gemeinden Sosiando doch schon auch wahnsinnig gut weggekommen ist im Vergleich.
Und ich erwähne es jetzt nochmal, bevor wir ihn probieren, er kostet 30 Stutz. Also wenn man jetzt den aktuellen Jahrgang kauft, dann kostet er 30 Franken. Wo man den kaufen kann, geben wir in den Shownotes an. Aber der Wein hat auch eine Charakteristik. Man darf jetzt nicht gerade den aktuellen Jahrgang kaufen und dann die Heim gerade mal auftun und sagen, juhu, das ist super, sondern der muss auch noch ein bisschen weg ins Lager.
Das ist jetzt wirklich mal so ein klassischer Lagerwein, wie man es eigentlich kennt, wie das an Bordeaux entspricht. Nämlich, wenn man wirklich das geniessen will, was drin ist, dann muss man dem Wein auch die Zeit geben, dass er sich entwickeln kann und so dann auch recht zum Ausdruck kommt.
Aber jetzt müssen wir doch die Frage mal beantworten, wie schmeckt denn jetzt so ein gut gereifter Sosiando Male?
Also gut gereift, ich glaube, der wird noch nicht völlig ready sein. Und ich glaube, wir müssen ja auch sagen, wir haben ihn doch einen Moment vorher aufgemacht. Und ganz am Anfang, wo wir ihn probiert haben, da war so Zederholzduft rum. Du hast wirklich so etwas Dunkelfruchtiges gehabt, etwas Herbst aber auch. Also wenn du jetzt dran schmeckst, jetzt kommt so richtig schön rote Frucht raus.
Und wenn ich jetzt so einen Schluck nehme, also wirkt der nicht ältlich, der wirkt immer noch irgendwie sehr jung.
Also das würde ich völlig unterschreiben. Er hat so immer noch sehr präsente Tannin, finde ich, wo man immer noch gut merkt. Also nicht so, wie wenn er ganz, ganz jung wäre und man hat das Gefühl, die Zunge fühlt sich an wie ein Teppich. Aber es ist spürbar, also der Wein hat durch die Tannin eine wunderbare Struktur. Er hat aber auch einen wunderschönen, ich sage jetzt mal, Bitterextrakt, wo der wirklich das Wasser im Mund lässt zusammenlaufen.
So gewisse Herbheit auch, ja.
Ja, genau. Und dann kommt so das leicht Fruchtige oben drauf, wo halt immer noch präsent ist und für mich einfach sagt, hey, der Wein fährt jetzt langsam an Spass machen, aber der ist noch weit weg von alt sein.
Ich finde, ich habe vorhin gesagt, auf der Etikette hat es ja so einen Schleifen drauf, der sich so um das Schloss herumzieht. Und wenn ich jetzt den trinke, habe ich genau so ein bisschen das Gefühl, du nimmst den zu dir und der tut dich wie so ein bisschen einmänteln, oder? Der hat so verschiedene Geschmacksebenen, wo dich dann so ein bisschen umhüllt und zu einem schönen Ganzen irgendwie orchestriert.
Für mich schreit der Wein auch wirklich nach Essen. Die einen haben vielleicht gerne Fleisch, die anderen haben vielleicht lieber kein Fleisch. Und die kein Fleisch wollen, müssen es halt einfach gleich versuchen, ein bisschen deftig, würzig zu machen. Sicher nicht zu scharf oder so, aber gut mit Geschmack und so, dass das ein bisschen kräftig, saftig wird und dann nachher, glaube ich, geht das mit den Tanninen, die da in dem Wein noch präsent sind, eine wunderbare Verbindung ein, wo nachher der Wein wahrscheinlich noch mehr abheben.
Also wer sich den Wein auf den Tisch stellt, der stellt sich so etwas wie einen guten Freund auf den Tisch, würde ich sagen, der schmeckt einem einfach gerade. Ich finde, es ist auch wieder ein Wein, man muss jetzt da nicht stundenlang darüber nachdenken. Er hat eine Präsenz, die sehr schnell dann auch irgendwie da ist und sehr dicht, sehr präsent, gefällt mir gut.
Also ich finde, er regt sehr zum Denken an, weil allein schon jetzt seit dem Auftun ist eine halbe Stunde vergangen und der verändert sich. Und er ist wunderbar wechselhaft. Man kann die Entwicklung verfolgen im Glas. Also nicht nachdenken, würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde wirklich, das ist ein Wein, den man beobachten kann, wo man kann, wenn man will, Schluss ziehen. Oder man kann es dann einfach auch trinken, wo man sagt, der Wein soll Zweisamkeit oder das Zusammensitzen am Tisch untermalen. Aber da haben wir es schon mit etwas Ernsthaft zu tun, mit etwas, wo man merkt, da ist nicht nur solid, sondern wirklich ein gutes Handwerk und ein tiefgründiges Wissen dahinter, wo jemand weiss, was er wirklich da macht.
Ja, also ich meine, man kann natürlich immer über den Wein nachdenken. Ich habe es jetzt aber eher so gemeint, der Wein hat für mich eine Perfektion, die auch einfach sehr schnell gerade spürbar ist. Also das ist jetzt nicht ein Wein, der mich irgendwie irritiert oder wo ich noch etwas nachforschen muss, sondern das ist jetzt für mich ein Wein, den kann ich einfach auch gerade geniessen. Ich finde es eine wunderbare Sache. Wenn ihr könnt, gönnt euch von dem ein Kistchen und legt den weg und holt den irgendwann führen und sind einfach happy, wenn ihr den aufmachen könnt. Und jetzt gibt es noch vielleicht zwei Hinweise noch. Also wenn jetzt wir eher ungeduldige HörerInnen haben, die sagen, ich warte sicher nicht 10 Jahre, bis ich einen Wein kann trinken. Ja, da kann man sich auf die Suche machen und schauen, kommt man einen älteren Jahrgang über. Das ist dann eher so eine Preisfrage und da sind wir dann bei was, Nagi?
Ich hätte jetzt gesagt, für eine 50er-Note kommst du das über, aktuell. Und 2010er, 14-jährig. Aber dann hast du für 50 Franken wirklich etwas, wo du kannst heinen, du kannst es aufmachen, du kannst es trinken und du hast Freude.
Ja. Und für die sagen, 30 Stutz für einen Wein ist mir auch schon wieder zu viel, dann hat der Wein noch eine kleine Schwester. Die heisst Demoiselle de Sociando Malé. Die haben wir jetzt auch nicht auf dem Tisch, aber die zumindest gäbe es für 20 Franken schon im Handel, wenn man einfach mal so ein bisschen mit dem Weingut sich anfangen befassen.
Genau.
Gut, das wäre es für heute. Also, merci, Nagi, dass du die Flasche, die ist aus deinem Bestand raus, dass du die mitgebracht hast. Und von euch, wenn wir wie immer wissen, habt ihr den auch schon gehabt, den Wein? Was hat es mit euch gemacht, als ihr den probiert habt? Was ist eure Meinung dazu? Eure Meinung könnt ihr kundtun auf unserem Instagram-Account bei den Weinbrater, auf unserer Homepage, in der Kommentarspalte. Oder ihr könnt uns auch einfach ein Mail schicken, prost@dieweinbrater.ch. Und auf das Mail, da sind wir auch immer froh, wenn ihr uns eure Tipps mal schickt, wenn ihr findet, hey, ich hätte mal etwas, was ihr dringend auch müsst probieren bei den Weinbrater, lasst uns das wissen. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 2 Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.